Hallo, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcastes Transformatorische Bildung. Wie ihr seht, bin ich gerade relativ fleißig, habe ein paar Interviews aufgenommen, auch ein, zwei, weiß ich jetzt gar nicht, zum Thema vegetarische oder vegane Ernährung und Bildung. Habe da ja auch Seminare gerade im letzten Semester zugemacht, in diesem Semester auch. Und deswegen schauen wir mal, wie das sozusagen da entsprechend wird. Und kurz vorweg, so Weihnachten kommt sozusagen ist immer näher. Und am 18. Dezember wird unser schönes Buch Katastrophenbildung, Entwurf einer anthropologischen Bildungsforschung, dann hoffentlich im Belz Verlag erscheinen, Belz Juventa. Und genau, also wer zu Weihnachten noch was unter den Tannenbaum braucht, kann man machen. Es ist leider relativ teuer, es kostet 48 Euro für die Studierenden in Köln, ist aber kein Problem. Die können es sozusagen über online sozusagen da machen, dann braucht man das nicht sozusagen physisch zu haben. Gut, insofern fangen wir kurz an. Heute ist ein bisschen besonders, weil ich heute zwei Gästinnen habe. Normalerweise habe ich ja nur eine Person, aber doppelter Spaß. Ja. Ist auch ein sehr spannendes Interview. Genau, dann fangen wir kurz an. Selinai, hast du Lust, dich einmal kurz vorzustellen?
Ja, kann ich gerne machen. Ich bin die Selinai, bin 20 Jahre alt, befinde mich zurzeit im dritten Semester meines Lehramtsstudiums an der Universität zu Köln und studiere die Fächer Pädagogik und Spanisch für Gesamtschulen und Gymnasien.
Genau. Ah, sehr schön, genau.
Ich bin Melissa, bin 19 Jahre alt, auch im dritten Semester und studiere die gleichen Fächer Pädagogik und Spanisch, auch für Gymnasien und Gesamtschulen und freue mich jetzt auf den Podcast, den wir aufnehmen.
Genau, habt ihr euch abgesprochen?
Nee.
Genau, aber das ist auch cool. Wie gesagt, beide sind ein bisschen nervös, haben sie schon angekündigt, aber kein Problem, das ist auch, gehört auch so ein bisschen mit dazu, das ist auch gut fürs Gehirn.
Ja.
Es geht ja heute um ein sehr spannendes Interview. Ich würde sagen, wir fangen tatsächlich eher mit so ein bisschen so Anthropologie an und machen dann ein bisschen Transformationstheorie, dann die pädagogischen Anthropologie-Geschichten, die dabei sind und dann gehen wir auf das Interview ein, so klassischer Ablauf. Genau, wir haben ja diese verschiedenen Aspekte dabei. Ich habe relativ viel sozusagen zu dieser anthropologischen Dimension der Ernährung gemacht. Die habt ihr beide im Interview nicht so sehr bearbeitet. Trotzdem würde ich jetzt so erstmal so ganz allgemein fragen, und dann sage ich da gleich auch nochmal, was für Aspekte wären bei euch eigentlich sozusagen so wichtig, wenn ihr euch fragt, vegetarische und vegane Ernährung? Was wären sozusagen die anthropologischen Dimensionen des Essens oder der Ernährung? Genau, wer fängt an? Weil dann kann ich da noch ein bisschen was sozusagen reinquatschen.
Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall im Seminar Nahrung als Gabe hatten.
Ja.
Was genau da jetzt nochmal Stand der Dinge war, weiß ich nicht mehr, weil ich das auch in meiner Hausarbeit gar nicht so aufgegriffen habe, das Thema. Aber da ging es, glaube ich, auch darum, dass man irgendwie durch Nahrungsgabe, ich weiß nicht, bestimmte Gefühle erwecken kann, auch bei anderen Leuten. Daran erinnere ich mich noch, dass das auf jeden Fall auch eine große Rolle im ganzen vegetarisch-veganen Leben spielen kann.
Ja, also es ist ja ein Fakt, dass der Mensch ohne Nahrung ja nicht existieren würde.
Ja.
Also es ist überlebensnotwendig für alle Menschen. Und ja, vegetarische Ernährung ist dann auch sozusagen Teil von Nahrung.
Ja. Genau, ne? Und also das finde ich interessant, weil ihr habt jetzt beide sozusagen zwei verschiedene Aspekte benannt. Also diese Frage nach, was ist eigentlich Nahrung, ist eben gar nicht so einfach zu beantworten. Und da haben wir ja unseren Magic Trick, den man dann immer machen kann, nämlich unsere schönen anthropologischen Kategorien irgendwie rauszuholen. Und dann wäre das Erste, sich die Frage der Nahrung über den Körper zu erschließen. Und das wäre ja genau dieses, ne, der Mensch muss sich ernähren. Interessanterweise ist das hier keine Differenz zum Tier, das muss das auch. Also Pflanzen haben eine gewisse Form des Stoffwechsels, ob man das schon Nahrung nennen kann, weiß ich jetzt gar nicht, wahrscheinlich schon, aber die haben natürlich auch bestimmte Formen des Stoffwechsels. Also das heißt, wir haben sowas wie eine ganz fundamentale körperlichen Bezug sozusagen zur Nahrung. Man kann mal ein paar Wochen fasten oder sowas, aber dann ist auch vorbei. Und Wasser, würde ich sagen, gehört auch immer dazu. Also Essen und Trinken wären die beiden Sachen, die sozusagen da entsprechend dabei sind. Aber das würde nicht ausreichen, wenn man das sozusagen thematisiert, diese körperliche Dimension. Und da hast du sehr richtig gesagt. Dann wäre das Zweite, wäre die Frage, wie man eigentlich sowas wie Nahrung in Verhältnis zu Sozialität denkt. Also was weiß ich, ne? Kleine Kinder werden ja erstmal sozusagen ernährt von der Mutter, von der Familie, vom Umfeld sozusagen, die dabei sind. Das heißt, hier stellt sich in einer fundamentalen Art und Weise sowas wie Sozialität über Ernährung sozusagen her. Und dann wäre die Frage, wie lässt sich dieses denken? Und da wäre natürlich einer der Vorschläge, die man machen könnte, eben die Nahrung als Gabe zu verstehen. Gabe könnte man jetzt irgendwie vielleicht als erstes mit Geschenk oder sowas übersetzen. Und die Frage wäre immer, was passiert da sozusagen dabei? Ist es etwas, was sozusagen unbedingt ist, wo man auf keine nichts sozusagen zurückbekommen möchte. Das wäre sowas wie eine unbedingte Gabe. Gibt es, sind mit dieser Gabe der Nahrung bestimmte Erwartungen verknüpft? Musst du so und so machen, musst die Familientradition weitermachen und so weiter und so fort. Wieso schmeckt dir das nicht? Das war doch immer mein Lieblingsgericht und so weiter. Das sind sozusagen diese Tauschverhältnisse, die sozusagen sowas wie Sozialität entsprechend produzieren. Gut, und dann hätten wir sozusagen die Bedeutung der Nahrung für diese entsprechenden Dimensionen. Und das Dritte, was man sich natürlich angucken kann, wäre Nahrung, also diese Frage nach Kulturalität. Ne, also verschiedene Kulturen, verschiedene Länder haben logischerweise andere Nahrungs-, wie sich Nahrung zusammensetzt, Nationalgerichte und so weiter und so fort. Und in einer ganz fundamentalen Art und Weise ist natürlich auch das, was ist eigentlich Nahrung, was darf man essen, was darf man nicht essen, die zentrale Unterscheidung, die vielleicht auch sowas wie Kultur entsprechend sozusagen herstellt. Ne, bestimmte Verbote in bestimmten Religionen, dass man bestimmte Sachen nicht essen darf, bestimmte Unterscheidungen von, was man sozusagen an Pflanzen essen darf und was nicht essen darf, dass halt diese Kultur hat in einer ganz fundamentalen Art und Weise natürlich mit diesem, was ist eigentlich für uns Nahrung sozusagen und da, was sozusagen entsprechend nicht dabei ist. So, das wäre sozusagen so ein ganz erster Entwurf. Also wenn man sagt, man will sich vegetarisch oder vegane Ernährung angucken, dann kann man sich sozusagen auf der ersten Ebene sich angucken, was eigentlich mit dieser anthropologischen Dimension des Essens sozusagen dabei ist. Vielleicht noch eine Sache, interessant wäre das aus einer eher bildungstheoretischen Perspektive. Da könnte man ja sagen, okay, es gibt so dieses Wechselwirkung zwischen Ich und Welt. Im Sinne von Humboldt, und natürlich sind wir über Essen die ganze Zeit sozusagen mit der Welt verknüpft. Wir machen irgendwie was in der Welt, die Welt macht was mit uns und so weiter, und eine der primären Sachen, die sozusagen dabei ist, wäre diese Dimension. Und jetzt, wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt, kommt natürlich noch eine Spezifik hinzu, nämlich, dass man sagt, bestimmte Sachen möchte man nicht essen, und zwar keine Tiere. Und dann wäre jetzt der nächste Schritt sozusagen sowas wie die Anthropologie der Tiere. Was macht das eigentlich? Habt ihr da schon Ideen dazu? Wer möchte anfangen?
Also was ich auch in meiner Hausarbeit hatte, war, dass Tiere früher ja eigentlich das Grundnahrungsmittel waren. Die wurden gejagt, geschlachtet und gegessen. Ja. Und früher, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es damals sowas wie vegan oder vegetarisch gab, weil viel zu essen hatten, zum Beispiel Neandertaler ja gar nicht. Ja. Dass da halt ein großer Wandel jetzt stattgefunden hat und das halt eher so abgewertet wird von Leuten, die vegetarisch und vegan sind, aber natürlich auch von Leuten, die sich nicht vegan oder vegetarisch ernähren. Dass halt ja die Jagd nach Tieren ja nicht mehr etwas Gutes ist, sondern eher als etwas Negatives gesehen wird, wogegen ja auch angegangen wird, also in Demos und keine Ahnung, was es alles gibt. Auch im Social-Media-Bereich ist es ja zurzeit ein ganz großes Thema, was ja auch vor einigen Jahren allein schon gar nicht der Fall war. Ja, das wären so meine Gedanken erstmal dazu.
Ja, genau. Also mit der Zeit hat sich das Verhältnis zu Tieren halt stark verändert. Und durch das neue Verständnis und Verhältnis zu Tieren hat sich ja dann auch ja die eigene Perspektive, das eigene Welt- und Selbstverhältnis eines Menschen sich mittransformiert sozusagen.
Genau, das sind sozusagen die Sache. Ich greife nochmal diese Frage nach den Tieren da entsprechend auf. Und das Spannende ist, auch schon auf so einer körperlich-biologischen Ebene ist der Mensch eben nicht festgelegt. Ich finde das so ganz lustig. Es gibt einen Text, ich glaube, von Friederike Schmidt, ne, da ist der Gegenteil, wäre der, ich glaube, der Koala-Bär, der sich nur von Eukalyptus ernährt, also von einer Pflanze. Und gerade beim Menschen ist es sozusagen so, dass das eben nicht festgelegt ist. Also der Mensch kann sich sowohl pflanzlich ernähren, tierisch ernähren oder in einer Kombination davon. Und da ist natürlich, sind genau diese zwei Sachen. Auf einerseits Jäger und Sammler, ne, also jagen, ne, Tiere vor allen Dingen, sammeln Beeren und Früchte. Und dann natürlich in dem Moment, wo sozusagen der Ackerbau ist, fängt man an, sozusagen Pflanzen zu produzieren, aber auch natürlich Tiere zu domestizieren, die sozusagen da entsprechend zu essen. Und deswegen ist das ganz interessant, also schon in gewisser Weise auf einer biologischen Ebene ist der Mensch also biologisch nicht festgelegt, sondern hat sozusagen so eine Auswahlgeschichte. Und jetzt kann man da natürlich genau wieder das Gleiche sozusagen sich angucken. Also die Frage, die da entsprechend relevant wäre, wäre, was macht es körperlich? Auch hier wieder, was macht es sozial? Also einerseits im sozial im Verhältnis Mensch-Tier oder sozial, wie sind sozusagen, gehen die Menschen miteinander sozusagen um? Und natürlich auch mit dieser Frage, wie ziehen wir eigentlich die Grenzen zwischen Tier und Mensch? Wie wird das jeweils gedacht? Da kann man also weit von der griechischen Antike bei Aristoteles, Tiere können nicht reden, Menschen doch. Das wäre sozusagen so eine Differenz dann natürlich im Christentum oder in anderen Religionen, Islam, wo das über die Seele sozusagen vermittelt geht, dann Evolutionstheorie und dann vielleicht mit den moderneren Geschichten, die sozusagen dabei sind. Sodass wir hier auch, wie gesagt, diese Anthropologie der Tiere auch wieder in diesen drei Kategorien des Körper, des Sozialen und der Kultur haben. Genau, und jetzt finde ich da noch interessant, ihr habt beide euch in eurer Hausarbeit auf dieses Konzept der Mimesis irgendwie nach Wolf, sozusagen Wolf, Gebauer und so weiter, die das entwickelt haben. Was macht dieses Konzept der Mimesis so spannend?
Ja, also Mimesis bedeutet ja Nachahmung, aber damit ist nicht gemeint, dass der Mensch eine identische Kopie eines anderen Menschen oder einer anderen Sache darstellt, sondern es ist etwas ja Kreatives sozusagen, denn der Mensch lässt sich auf etwas ein, versucht es sich anzueignen und daraus entsteht vielleicht auch etwas ja Neues und Unentdecktes, was dann sichtbar wird. Und diese Nachahmung, Mimesis kann halt dann folgen oder entstehen, wenn der Mensch auf etwas Fremdes stößt in der Umwelt, und das Fremde können dann auch ja Erfahrungen sein oder auch Tiere, die dem Menschen fremd sind, und genau, und eignet sich dann sozusagen etwas an und entwickelt sich weiter, bildet sich weiter.
Hast du Beispiele von dem, was sozusagen mimetisch irgendwie, damit man sich da irgendwie was drunter vorstellen kann?
Ja, also Mimesis beinhaltet ja auch das Lernen von anderen Menschen oder anderen Dingen, je nachdem. Ein Beispiel, was mir jetzt so einfallen würde, wäre, wenn man ein Säugling ist, dass man sich Verhaltensweisen anderer abschaut, andere nachahmt. Meistens fängt es ja dabei an, dass man den Eltern nachmacht und von dem Verhalten lernt. Beispielsweise die Mutter bedankt sich immer an der Kasse nach dem Bezahlen und das Kind sieht es und macht es nach. So, ja, bezogen auf das vegane Leben kann man oder vegetarische Leben, dass die Kinder das vielleicht mitbekommen. Irgendwie, ja, hey, bei mir zu Hause gibt es irgendwie kein Fleisch oder keine tierischen Produkte, und das dann auch irgendwie aufnehmen und dadurch lernen. Das würde mir dazu jetzt einfallen.
Genau, ich finde das ganz interessant, ne, weil dieser Mimesis-Begriff, der ist sozusagen sehr grundlegend, ne? Also, und gerade bei kleinen Kindern, ich habe heute wieder im Café, ne, und da, ne, und dann immer, guckt man immer so und guckt das zurück und guckt mal, ne, und dann, ne, und lustig ist, ich fange jetzt automatisch an, so Gesten zu machen, die man jetzt auf dem Podcast logischerweise nicht hört, deswegen muss ich sie, ne, und da reagiert man sozusagen sofort irgendwie da drauf. Also, das ist auch schon bei Platon so, dass eben dieses Mimetische einen ganz starken, auch pädagogischen Aspekt hat. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, zum Beispiel sowas wie beim Kochen. Wie kocht man? Das lernt man ja nicht, indem man irgendwie ein theoretisches Buch macht, sondern in den allermeisten Fällen wird kochen. Jemand macht's vor, man macht's nach oder sowas in die Richtung. Und dann kommt später mal, dass man irgendwie Rezept macht. Aber das ist natürlich ganz viel, was sozusagen auf so einer Handlungsebene da entsprechend dabei ist. Und das wäre sozusagen dieses Ding, dieses Mimetische. Und dann hat Wolf mit anderen Gebauer und so weiter, ne, das relativ komplex irgendwie ausgearbeitet. Da muss er begründen, wieso Nachahmen nicht einfach nur eine Kopie ist, sondern wieso da immer Neues entsteht. Da sind ja auch immer Differenzen. Man macht es nie exakt nach und so weiter und so fort. Und das Spannende, finde ich, bei unserem Thema ist, Mimesis geht auch über Artgrenzen hinweg. Also auch ein Tier kann etwas vor- oder nachmachen, man kann darauf reagieren. Bei Katzen ist das ja besonders sozusagen bekannt. Ne? Es gibt bei Montaigne diese Frage, spielt eigentlich die Katze mit mir oder ich mit der Katze? Das heißt, man reagiert und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Mimetische ist eben offensichtlich nicht an Mensch-Mensch nur verbunden, sondern auch hat auch diesen Aspekt, der sozusagen dabei ist. Und deswegen finde ich, eignet sich dieses Mimesis sozusagen Konzept ziemlich gut dazu, dieses Verhältnis sozusagen sich entsprechend anzugucken. Gut, das wäre sozusagen der große Vorlauf, den wir jetzt haben. Und dann wird es sozusagen wieder ganz klassisch. Also wir haben dann, habt ihr beide in eurer Hausarbeit sozusagen Transformationstheorie, Trias und Kategorien. Fang mal an. Wozu ist Transformationstheorie toll in dem Kontext?
Wir haben ja den Leitsatz Bildung als Transformation grundlegender Figuren des Welt- und Selbstverhältnisses. Und in unserem Interview kommt es vor allem zu einer Transformation durch eine leibliche Erfahrung, die unsere interviewte Person Marie gemacht hat mit Tieren. Und diese Erfahrung hat halt sozusagen eine Transformation ausgelöst in ihr, weil sie ja etwas Fremdes wahrgenommen hat, also einen Zustand von Tieren, welches sie vorher noch nie gesehen hat. Und dann hat sie halt versucht, dieses Fremde beziehungsweise beantworten zu können. Aber das gelingt halt nicht mit dem gewohnten Selbst- und Weltverhältnis, weil es ja, wie gesagt, fremd ist. Und deswegen kommt es ja auch zu einer Transformation, damit sie dann mit dem neuen Welt- und Selbstverhältnis darauf reagieren bzw. antworten kann.
Genau, also ne, das Erste, wir haben das in Hamburg immer das Mantra genannt, damit man es auch singen kann oder sowas, Transformation grundlegender Figuren des Welt- und Selbstverhältnisses angesichts von Krisen. Jetzt hast du da sozusagen schon eine kleine Erweiterung gemacht, zu sagen, das ist sozusagen Fremdheit im Hinblick auf Waldenfels. Was macht das Fremde von Tieren aus?
Das hatte ich auch in meiner Hausarbeit gar nicht so thematisiert. Also da lag der Fokus ja nicht drauf. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass man irgendwie plötzlich nicht mehr das Tier als etwas Fremdes ansieht, also sich abgrenzt, sondern dass irgendwie diese Grenze verschwimmt zwischen Mensch und Tier und man sich plötzlich auf eine Ebene stellt und nicht sagt, ein Tier ist minderwertiger als ich oder ich stehe den Tieren höher oder wie auch immer, sondern dass es plötzlich verschwimmt und man in dem Sinne auf was Fremdes stößt, dass das Tier plötzlich etwas Gleiches ist und nichts mehr, was einem untergeordnet ist.
Genau, das finde ich ganz spannend. Willst du, oder?
Ja, ich wollte nur sagen, dass Marie auch vor allem gesagt hat, dass sie mit Tieren gespielt hat, auch in ihrer Kindheit und auch selber Reitunterricht hatte und vielleicht ist dann hier das Fremde, dass sie diesen Zustand auf dem Bauernhof, also von den Tieren halt noch nie so erlebt hat. Und das war halt fremd, dass Tiere dann halt so leiden müssen und in so einen Zustand gebracht werden und nicht nur als ja, Haustiere und sonst was gelten.
Genau, also das finde ich spannend. Ihr habt beide so diesen Fremdheitsbegriff vor allen Dingen sozusagen auf die, ihre Erfahrung sozusagen bezogen. Also es gibt da etwas, da kommen wir gleich noch zu, so ein sehr dramatisches Ereignis. Sie nennt das das Massaker an den Hühnern, wo man sagen kann, das ist erstmal ihr fremd, weil das dabei ist. Ich finde aber auf einer ganz basalen Ebene sind Tiere natürlich auf der einen Seite irgendwas Fremdes. Also wir können uns hier angucken, ne, das, der Witz ist ja immer, wir sehen uns hier, aber was wir jeweils denken, wissen wir nicht. Wir können irgendwie so haben, wie gesagt, auch ein gewisses mimetisches Verhältnis zueinander. Ne, wenn einer irgendwie so ein bisschen anfängt zu lächeln, zu lachen, dann machen das die anderen mit und so. Dadurch wird natürlich sowas wie eine Sozialität hergestellt. Aber schon auf der Ebene dieser Intersubjektivität gibt es eine Fremdheit. Ich finde das ja auch ganz spannend. Die ZuhörerInnen, die jetzt angesprochen sind, die haben ja auch genau das gleiche Problem. Sie können sich irgendwie aufgrund unserer Wortbeiträge irgendwas vorstellen und gleichzeitig wissen die halt gar nichts. Mhm. Also, ne, die ganze, was alles vorgefallen ist, schon ganz platt, wie die Situation ist, in der wir uns hier unterhalten. Das ist ja alles sozusagen Imagination, was dabei ist. Also wir haben in jeder sozialen Interaktion ist so ein gewisses Maß an Fremdheit sozusagen drin. Das wird natürlich noch extremer, wenn man es mit Tieren zu tun hat, weil man die nicht fragen kann. Also jeder kennt das, der ein Tier selber hat und man guckt und man sagt irgendwas und das Tier guckt zurück. Also wir haben immer Hunde gehabt und irgendwie guckt er so, als so halb verstehe ich's, aber irgendwie auch nicht so richtig. Also man projiziert ja die ganze Zeit sozusagen etwas drauf und man weiß es eben sozusagen nicht. Ja, und das finde ich macht diese Dimension der Fremdheit der Tiere nochmal besonders, weil auf der einen Seite, und das ist vielleicht wieder der Pol des Mimetischen, jeder, der mal einen Hund auf den Schwanz getreten hat, weiß, dass man sich dann nicht die Frage stellt, ob der Schmerzen hat oder sowas, dass er das nicht gut findet. Das sieht man unmittelbar. Also man hat unmittelbar auch selber irgendwie Schmerzen, wenn einem das passiert und denkt, oh, blöd und so weiter und so fort. Und gleichzeitig weiß man halt nie, was die denken, wie viel die fühlen und so weiter und so fort. Und da hängt es natürlich auch noch bei Tieren sozusagen ab, bei den Säugetieren, also insbesondere bei den Haustieren hat man so den Eindruck, man kann es noch relativ gut. Wenn man sowas wie einen Oktopus sich anguckt, ne, irgendwie so ganz, ganz anders irgendwie, sehr intelligent, aber ganz anders intelligent, da merkt man ja, da ist irgendwie was Intelligenz und so weiter. Auch vielleicht eine gewisse Form des Leidens, aber verstehen tue ich das nicht. Da ist sozusagen diese Fremdheit sozusagen da drin. Also das wäre diese fundamentale Dimension der Fremdheit. Einer von euch beiden hatte sowas wie Butler noch bei einem Transformationstheorie.
Ja, genau. Ich hatte Butler noch mit der Subjektivation im Sinne von, dass sich halt in der Identität von Marie durch dieses vegetarische Leben enorm was verändert hat, weil sie ja auch zu Beginn ihres Lebens sich auch viel mit fleischhaltigen Dingen ernährt hat, was dann halt irgendwann geendet hat und auch irgendwie in ihrer Identität so einen kleinen Wandel hervorgerufen hat. Bei ihr war das jetzt nicht der Fall, dass irgendwie eine Anrufung stattgefunden hat, die dazu geführt hat. Sie wurde nämlich eher bestärkt von ihren Mitmenschen bei dem vegetarischen Leben. Ja, also eine Anrufung fand da nicht statt, dass jetzt gesagt wurde, hey, warum bist du vegetarisch, das geht doch nicht oder dass da irgendwie gegen angegangen wurde, sondern ich habe es eher so interpretiert, dass ihre Identität da einen kleinen Wechsel hatte, dass sich was Neues, also auch in diesem Selbst- und Weltverhältnis, einfach was Neues etabliert hat, was vorher noch nicht da war.
Genau, das finde ich sehr spannend. Das ist so diese große Fragestellung, wie verhält sich Anrufung zu Anerkennung? Also sie hat das Glück, dass sie in einer Familie aufwächst, die da sehr supportive ist, die sie gleich da mitmacht, sie unterstützt und so weiter. Jetzt ist es natürlich sowas wie, das machst du gut, ist natürlich in gewisser Weise auch eine Anrufung, wenn man so will, aber halt auf der positiven Ebene. Und das ist die Frage, will man das sozusagen nennen und so weiter. Die Frage wäre, die hier auftritt, ist ähnlich wie das sozusagen mit der Fremdheit ist, wäre die Frage, können auch sowas wie die Hühner, um die es gleich geht, auch anrufen? Also die schreien ja vielleicht sogar oder sowas in die Richtung. Ist das auch schon eine Form der Anrufung oder nicht? Da haben wir wieder sozusagen diese Artgrenze, die dabei ist. Das machen wir gleich, wenn wir sozusagen bei dem Interview sind. Also wir haben Transformationen, haben zwei Theorien, Fremdheit, Anrufung, mit denen wir das machen können. Dann müssen wir jetzt zu der anthropologischen Bildungsforschung übergehen. Da haben wir ja die schöne Trias von Emotion, Praxis und Theorie. In einem Satz, was hat es damit auf sich?
Ja, also die Trias Emotion, Praxis, Theorie in dieser Reihenfolge sagt ja eigentlich, dass der Mensch vor allem ein emotionales Wesen ist, also ein Lebewesen, was genauso fühlt und ja Emotionen empfindet und aus diesen Emotionen heraus handelt der Mensch. Also der Mensch ist auch ein handelndes Wesen, ein praktisches Wesen und kann Entscheidungen treffen, etwas tun. Und danach folgt halt die Theorie, was bedeutet, dass der Mensch ein Vernunftwesen ist. Also es eignet sich Wissen an und kann denken und auch reflektieren.
Genau, ne? Das sind sozusagen die drei Bereiche. Also, und wichtig wäre zu sagen, der Mensch ist immer in diesen drei Dimensionen da. Viele der Bildungstheorien haben natürlich ganz stark dieses Reflektierende in den Mittelpunkt gestellt. Und das Soziale bei vielen auch noch, aber die Emotion ist häufig so runtergefallen. Da sagt man ja, das ist eher irgendwie Bach, da wollen wir nicht. Ne? Wir wollen irgendwie schön nachdenken, Kant und kategorischer Imperativ, das ist alles ganz toll. Emotion ist tendenziell sozusagen immer so ein bisschen wenig berücksichtigt worden, ist aber wahrscheinlich ja ganz fundamental. Also alles, was wir handeln, machen wir aufgrund eines emotionalen Bezuges, was sozusagen dabei ist. Und dann gibt es ja noch die These, wir nennen das immer, da sowas wie eine anthropologische Logik drin ist, also dass man erst sowas wie Emotionen hat, dann handelt und dann reflektiert. Macht ja auch Sinn, man kann nur etwas reflektieren, was man sozusagen schon gemacht hat. Das wäre sozusagen dieser Aspekt, der sozusagen dabei ist. Und die Idee ist, wenn man diese Trias nimmt, ob man damit vielleicht sowas wie Verlaufsformen von solchen Interviews, wie entwickeln sich die, ein bisschen besser beschreiben kann, als wenn man nur dieses Fremdheitserfahrung hätte. Genau, dann brauchen wir noch die Kategorien.
Ja, also es gibt 7 Kategorien. Ja. Der Körper, die Zeit, der Raum, das Soziale, die Kultur, das Subjekt und die Grenze, die halt alle sich durch Verschiedenes auszeichnen. Der Körper beispielsweise, da geht es ja ganz schlicht um den Körper, was passiert mit dem Körper, welche Rolle spielt der Körper in dem Ganzen. Die Grenzen beispielsweise sind vor allem auf die Grenze vom Menschen zum Tier zu beziehen. Welche Grenzen gibt es, werden die Grenzen überschritten? Das Soziale, wie schon gesagt wurde, das Zwischenmenschliche, sage ich jetzt mal, was passiert zwischen den Menschen im sozialen Leben und die Kultur auch, welche kulturellen Dinge spielen eine Rolle, Traditionen, irgendwelche Gewohnheiten, die es in einer Kultur oder in einer Religion, wo auch immer gibt. Die Zeit, der Raum halt, also in welchem Verhältnis steht es zueinander, Zeit und Raum, wo passiert etwas, wie lange dauert es an und so weiter. Also das spielt da eine große Rolle bei. Und das Subjekt natürlich bezieht sich auf einen selbst dann irgendwie, ja, wie man selbst, welche Rolle man selbst da dann drin hat im Ganzen.
Genau, sehr schön. Man sieht, die sind gut verstanden. Die sind aber auch irgendwie cool, finde ich, ne? Weil man da irgendwie so einfach so Slots hat. Da kann man sozusagen sich 7 rote, unterschiedlich farbige Stifte vorstellen. Man sagt, oh, das Körper und so weiter. Und wie gesagt, der Körper ist in der pädagogischen Anthropologie sowas wie der Koexzidenzpunkt. Also alle unsere Erfahrungen gehen natürlich von dem Körper aus. Wir erleiden etwas, wir tun etwas sozusagen, was da entsprechend dabei ist. Und dann gäbe es noch das 4. Das wäre die Frage der Performativität und Normativität. Und das machen wir ganz zum Schluss. Da quäle ich euch ein bisschen. Die sind also optional oder sowas. Dann können wir sozusagen da entsprechend dabei gucken. Also, dann haben wir jetzt unseren begrifflichen Besteckkasten irgendwie zusammen, haben eine halbe Stunde gebraucht. Wer von euch möchte anfangen, so ein bisschen das Interview einfach so einmal als in 5 Sätzen als Ganzes zusammenzufassen?
Ja, kann ich machen. Das narrative Interview, welches wir geführt haben, handelt von Marie, einer 19-jährigen Studentin, die seit, ich glaube, fast 5 Jahren vegetarisch lebt. Sie berichtet am Anfang von ihrer Kindheit auf dem Land. Also sie hatte eine sehr ländliche Kindheit und für sie war auch Fleischessen normal. Genau, und dann kam es irgendwann dazu, dass sie mit dem Thema vegetarische Ernährung eher an das Thema gestoßen ist durch ihre Mutter, weil ihre Mutter auch seit Jahren schon vegetarisch lebt und aus Versehen mal Fleisch probiert hatte. Und das war dann der Moment, in dem Marie sozusagen das erste Mal sich damit auseinandergesetzt hat und das auch ein bisschen hinterfragt hat. Ja, genau. Und dann berichtet sie später, dass sie auf einem Bauernhof gearbeitet hat und die Tiere dort gefüttert hat, mit denen gearbeitet hat. Und an einem Tag kam es dann dazu, dass sie mit den Bauernhofbesitzern 15 Hühner waren es, glaube ich, gerettet hat. Und diese Hühner, ja, die waren in einem ganz schlimmen Zustand, hatten keine Krallen mehr, keine Schnäbel mehr. Und diese Erfahrung war sozusagen, wie sie auch selbst sagt, ja, der Moment, in dem sie ihr System sozusagen verändern wollte. Und nach dieser Erfahrung hat sie sich dann mit dem Thema vegetarische Ernährung mehr auseinandergesetzt. Sie hat sich Dokus angeschaut, Videos und auch mit ihren Eltern gesprochen und hat sich dann die Challenge gesetzt, sozusagen ab Neujahr kein Fleisch mehr zu essen. Und das hat sie dann auch gemacht und seit Neujahr sozusagen lebt sie vegetarisch, also vor 5 Jahren war das, und ist dann in eine Großstadt gezogen, ja genau, und lebt jetzt hier.
Ja, das waren so die wichtigsten Sachen.
Genau, und dann können wir ja sozusagen so ein bisschen anfangen. Ich würde das sozusagen jetzt nochmal so zeitlich sozusagen aufbröseln. Also wir haben so diesen Bereich, bevor das irgendwie überhaupt irgendwie relevant ist, also ist normal Fleisch und so, aber sowas wie Natur ist sozusagen von Anfang an ja sozusagen für sie relevant. Ne? Was sind so diese ersten Aspekte, wie charakterisiert sie dieses Aufwachsen, was sind da die Sachen, die dabei wichtig sind, ja?
Also sie hat angefangen, von ihrer Kindheit zu erzählen, wo sie gelebt hat und wie ihr Leben so war in der Familie. Da spielen vor allem ihr Bruder, die Eltern und die Großmutter eine wichtige Rolle. Und da hat sie halt zu Beginn wirklich sehr viel als normal betitelt, eine normale Kindheit, die daraus bestand, rauszugehen, in der Natur zu spielen, viel Fleisch zu essen, was halt damals Dinge waren, ja, die für sie eine ganz normale Sache waren, ohne weiter jetzt darüber nachzudenken. Und dann hat sie auch angefangen, also von Essgewohnheiten zu erzählen, die sie einmal bei ihrer Oma hatte. Ja, und dann,
Sekunde. Also Essgewohnheiten kommen wir, also welche anthropologischen Kategorien sind in dem Teil, würdet ihr sagen, wichtig?
Also zum einen die Kultur, das Essen zu Hause bei der Oma und wo auch immer. Ja, das Soziale eventuell auch noch, weil da ja logischerweise so eine soziale Interaktion stattfindet zwischen Marie, den Eltern, dem Bruder, der Oma. Ja.
Vielleicht auch der Raum, weil sie halt, wie gesagt, dort aufgewachsen ist und vielleicht spiegelt dieser Raum auch ihre frühere Ernährungsweise wieder. Also das auf dem Dorf leben, mit der Natur, genau.
Genau, also ich würde auch sagen, also das hat im Räumlichen auch so einen ganz stark so einen idyllischen Charakter, so eine Nostalgie, ne? Man ist draußen, man hat viel mit der Natur zu tun und das andere, würde ich sagen, ist vor allen Dingen natürlich auch dieses Soziale, also die Familie, die sind sozusagen dabei und so weiter und so fort. Jetzt zur Kultur, da ist die Oma sozusagen, bei der man isst, ne, ist ganz entscheidend. Mhm. Ja, lustig, das ist bei beiden, führt zu einem Lächeln. Fangen wir an, was kocht die Oma so?
Ja, also Marie beschreibt die Kochart ihrer Oma als Baukastenessen, traditionelle deutsche Küche mit Fleisch, Kartoffeln und Gemüse war das, glaube ich. Und dass es zu jedem Essen halt Fleisch dazu gab, was am Anfang ja für sie, wie gesagt, ganz normal war, jeden Tag Fleisch zu essen. Und diese Art zu kochen beziehungsweise ihre Sichtweise darauf ändert sich im Verlauf des Interviews, weil sie es dann halt nicht mehr als normal ansieht, jeden Tag Fleisch zu essen und dass es auch gar nicht empfohlen ist. Da geht sie auch auf die WHO, glaube ich, ein. Mhm. Und ja, genau.
Genau. Also ich finde, da sieht man auch so erste Momente des Mimetischen. Mhm. So, also bevor das sozusagen reflektiv eingefangen wird, ist halt so, ja, die Oma, die kocht halt so und das ist halt gute deutsche Küche. Gute deutsche Küche heißt ein Stück Fleisch, ein bisschen Gemüse und was gibt's noch?
Kartoffeln.
Genau, und es müssen dann auch Kartoffeln sein, nicht Nudeln oder sowas, ja. Fremdartiges. Und taucht dann sozusagen da entsprechend auf. Ich glaube, das Baukastenessen ist eher bei den Eltern, ne? Hm. Weil da die Mutter ja auch schon vegetarisch ist, aber sie kriegt es gar nicht so mit.
Ja.
Und dann kommen die Tortellini, glaube ich, oder?
Ja. Genau.
Ja, also wie gesagt, das Baukastenessen ist eher zu Hause so, es gibt viel Verschiedenes und man kann sich was zusammenstellen sozusagen und die Tortellini-Geschichte war, dass die Familie, ich glaube, im Urlaub war und die Mutter Tortellini bestellt hat und ich wusste, dass die mit Fleisch gefüllt sind und sie hat eine gegessen und ja, hat dann das Essen mit dem Mann, also mit dem Vater von Marie getauscht, weil da eben Fleisch drin war und sie es nicht mehr essen wollte. Und da hat Marie sich dann auch zum ersten Mal gefragt, warum das eigentlich so ist und auch danach gehakt, warum die Mutter jetzt gerade das Essen tauscht. Hm? Also das war so der erste Moment, wo Marie damit wirklich konfrontiert wurde und sich das erste Mal so wirklich bewusst darüber war, was überhaupt das also vegetarisch sein bedeutet und da dann auch angefangen hat nachzuhaken, warum das denn so ist, was ja davor gar keine Rolle für sie gespielt hat.
Also, ist das eine Fremdheitserfahrung?
Ich würde sagen schon, weil sie kannte es ja nur so, dass man Fleisch ganz normal verzehrt, ohne jetzt irgendwie es nicht zu wollen. Außer es schmeckt einem mal nicht oder so. Also ich würde schon sagen, es war auf jeden Fall eine Fremdheitserfahrung, weil sie das ja von ihrer Art zu essen nur so kennt, Fleisch ganz normal zu verzehren und jetzt nicht irgendwie aus Versehen ein Fleischstück im Mund zu haben, was man dann auch nicht mehr möchte und das Essen sogar tauscht, weil man es nicht mehr essen will.
Genau, und also da sind ja diese zwei Dimensionen, würde ich sagen, von Fremdheit dabei. Einerseits würde ich sagen, ist es eine gewisse Form der sozialen Fremdheit. Ist lustig, weil jetzt kann man sozusagen den Fremdheitsbegriff auch wieder durch alle sieben anthropologischen Bildungs-, alle sieben Kategorien durchdiskutieren. Und was passiert da? Ich stelle mir das auch schon irgendwie interessant vor, wenn man plötzlich feststellt, man lebt mit einer Person 8 Jahre, 10 Jahre zusammen, der eigenen Mutter. Und dann stellt man im Urlaub fest, oh, die war vielleicht schon immer, hat die sich vegetarisch ernährt und ich habe es einfach nicht mitgekriegt.
Mhm.
Also das heißt, da gibt es schon so eine gewisse Form der Fremdheit. Das ist jetzt sicherlich nicht so was Dramatisches, so ist es glaube ich auch in der Erzählung nicht. Aber also dass ich jetzt sagte, ich bin völlig vom irgendwie das große Widerfahren ist es nicht. Aber natürlich sowas wie, was ist denn da? Und damit taucht natürlich so eine erste Form auf. Ihr habt immer gesagt, das ist alles normal. Ne, so ist das halt, irgendwie die gute deutsche Küche und so weiter. Und plötzlich taucht sowas auf, was sozusagen nicht Subsumptions-, also was man nicht unter gegebene Figuren subsumieren kann, was sozusagen da entsprechend dabei ist. Und natürlich dann auch so diese Frage, einerseits die soziale Fremdheit, aber vielleicht natürlich auch diese Fremdheit des Körpers oder sowas. Was ist denn da, was ich denn da esse, was sozusagen da plötzlich auftaucht? Und ich glaube, dann kommt der Gnadenhof.
Ja.
Okay.
Soll ich beschreiben?
Genau, ja.
Ja, also auf dem Gnadenhof, beziehungsweise Bauernhof, kam es ja dazu, dass Hühner gerettet wurden.
Fang nochmal kurz an, beschreib dir mal.
Was beschreiben?
Den Gnadenhof oder den Hof oder ihre Tätigkeit oder so. Oder hast du?
Ja, also sie hat das so beschrieben, dass da viele Tiere zusammenleben, also Hühner, Kühe und weitere Tiere, die halt gerettet wurden, überwiegend von anderen Haltungen oder ja, da halt so koexistieren. Und ich meine mich zu erinnern, dass auch die Besitzer vegan waren und sozusagen die Tiere, die sie da auf dem Bauernhof hatten, gar nicht verzehrt haben, sondern wirklich einfach zur Rettung da hatten. So hat sie den Gnadenhof, wie sie es nennt, beschrieben.
Also es ist die Frage, ob das wirklich ein Gnadenhof ist oder sowas. Also sie bezeichnet das so. Also was mir so im Kopf ist, da ist dann auch so eine völlig absurde Aufzählung, was die alles für Tiere haben. Da ist ja sozusagen ganz, so ganz unterschiedlich irgendwie von den Sachen, die dabei sind. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie sowas wirklich Organisiertes, sondern eher, wie ist so mein Eindruck, sowas, das machen die halt oder so. Vielleicht haben die auch ein bisschen, vielleicht gibt es auch eine Organisation im Hintergrund, das sagt sie, das weiß sie aber alles sozusagen gar nicht. Und da hilft sie halt einmal die Woche aus in so einem, einfach als so
Minijob,
ne? SchülerInnenjob sozusagen vor dem Hintergrund und hat aber da schon diese Erfahrung, dass wie wichtig das eigentlich ist, dass diese Tiere da sozusagen aufgepäppelt werden. Ich habe auch den Eindruck, die Frau ist wichtiger. Das ist sozusagen ein Paar, aber wenn es sozusagen in der jetzt kommenden Szene, da ist vor allen Dingen sozusagen die Frau auch wichtig und wird ganz zum Schluss auch gesagt, das wäre die einzige, mit der sie wirklich so Kontakt oder die sie vielleicht auch sowas wie ein Vorbild hatte oder sowas in die Richtung. So, und jetzt gibt es einen Tag, wo es besonders dramatisch wird.
Ja.
Ja, ich kann gern anfangen. Hm? Ja, sie ist dann mit der Frau diese 15 Hühner abholen gegangen und haben die Hühner auf ihren Gnadenhof bzw. Bauernhof gebracht. Und ja, sie beschreibt die Hühner so, dass sie aussahen, als kämen sie aus einem Massaker. Hm? Also, dass die Hühner gar nicht mehr aussahen wie Hühner, die sie kennt. Und hat, ich glaube, sie hat auch beschrieben, dass sie normalerweise eine Größe von einem Fußball haben und dass man die in zwei Händen halten kann und dass das in dem Fall auch gar nicht so war. Und dass sie keine Schnäbel mehr hatten, keine Krallen mehr, total abgemagert waren. Und dass sie den Hühnern auch so Socken übergezogen haben, damit sie nicht frieren. Und überall Löcher hatten in den Flügeln und total verletzt waren. Also der Zustand dieser Hühner war ja sehr, sehr schlimm. Genau, und das war dann ja sozusagen der Moment, den sie auch als Umschwung bezeichnet.
Also wir haben hier in dem Fall mal wirklich so einen Tag, ein Ereignis, was ganz klar sozusagen als Auslöser für einen solchen Umschwung genannt wurde. Du hast es gerade vor dir liegen, oder?
Das Interview?
Ja. Ja. Dann würde ich sagen, lies mal ruhig von Zeile 164 an.
Genau. Und man braucht halt wohl manchmal eine zweite Hand. Und dann habe ich halt gesagt, ja, klar, komme ich mit. Weil, ich habe halt gerne mit Tieren gearbeitet. Das hat mir Spaß gemacht. Und wir sind halt dahin gefahren und haben uns dann quasi mit den Leuten getroffen. Und wir wollten, ich glaube, 15 Hühner wollten wir mitnehmen. Und das war, ich glaube, das war auch so der Moment, der irgendwie den Umschwung gegeben hat. Weil ich habe ja die Tiere gesehen, wie sie halt da rauskamen. Also, dass es denen am Anfang wirklich schlecht ging. Aber das war wirklich heftig. Also man hat teilweise diese Käfige, wo halt einfach kein Platz war. Die Hühner sahen aus, als kämen sie aus einem Massaker. Man hat sie fast gar nicht als Hühner identifizieren können. Also ich kenne Hühner so, dass du die in zwei Hände nehmen kannst. Also dass sie so, keine Ahnung, die Größe von einem Fußball halt haben. Also halt einfach für mich ist das ein normales Huhn. Du konntest sie in einer Hand nehmen. Also die waren halt so, die waren winzig, die waren total dünn, sie waren abgemagert, teilweise hatten sie keine Schnäbel, keine Krallen mehr und so. Ich weiß nicht, ob die abgeschnitten worden sind, ob die sich verletzt haben. Ups, wo bin ich jetzt? Nicht geschafft haben, waren super abgemagert und es war im Winter, es war super kalt und ich weiß halt, dass wir den Socken übergezogen haben, so quasi Plüschsocken und so, weil die halt den Winter gar nicht überstanden hätten. Wir haben halt quasi so Socken aufgeschnitten und dann quasi so Löcher für die Flügel von den Hühnern reingeschnitten und so, dann kamen die halt quasi unter so eine Wärmelampe, weil die halt so abgemagert waren und viele sind halt auch, ich glaube von 15 Hühnern, die wir gerettet haben, sind glaube ich 8 übrig geblieben. Weil viele die ersten Tage auch nicht überlebt haben und so. Das ist alles lange her, 100%ig weiß ich es nicht mehr. Es war sehr verändernd für mich, sodass ich von da an halt irgendwie versucht habe, mein System so ein bisschen zu ändern.
Genau, also fangen wir kurz an. Und ich würde jetzt sagen, also was haben wir im Theorieangebot? Wir haben die Transformation, wir haben die Fremdheit, wir haben die Anrufung, wir haben die Trias, wir haben die Kategorien und wir haben die Mimesis. Und natürlich noch die Frage bei der Transformation, welche Figuren sind dabei? Und ich würde jetzt versuchen, lass uns ruhig so ein bisschen sozusagen so ein Close Reading irgendwie versuchen. Ich werde auch den Textteil sozusagen unter den sozusagen unter den Podcast irgendwie in die Beschreibung packen. Was ist für euch wichtig?
Also ich finde, da diese Szene ja direkt nach der Gnadenhof-Szene kommt, dass halt da räumlich der Vergleich sehr stark zu sehen ist. Also ja, der Gnadenhof, wo ich sag mal Rettung stattfindet und dann die Massentierhaltung, wo ja der Tod stattfindet, was halt wirklich, da das nacheinander kommt, räumlich sehr gut zeigt, wie die Unterschiede sind. Und dass da auch durch die Hühner vielleicht in dem Sinne eine Anrufung stattfindet, dass ja, die Hühner reden ja nicht mit ihr und sagen da irgendwie was, aber dadurch, dass sie sieht, wie es den Hühnern geht und was da eigentlich vor sich geht, dass das halt so eine Fremdheitserfahrung und gleichzeitig eine Anrufung ist im Sinne davon, dass sie sieht, dass die Hühner dort leiden und nicht wie sie es kennt, auch vom Gnadenhof kennt, dass die Hühner da sicher leben und ja, wenn man jetzt Eier im Supermarkt kauft, dass sie das auch gar nicht davor kannte, so was passiert eigentlich, bevor ich diese Eier im Supermarkt kaufe.
Genau. Ja, wie gesagt, es ist eine Fremdheitserfahrung für sie, weil das Aussehen und das Leid der Hühner nicht in ihr gewohntes Welt- und Selbstverhältnis passen, also nicht in ihre gewohnte Ordnung. Das ist was total Fremdes für sie, weil die Hühner ja normalerweise eine Größe von einem Fußball haben, wie sie selbst sagt, und ja, in diesem Moment nicht mal auf ihre Hand, also nicht mal auf ihre Hand passen. Und ja, dieses Fremde sozusagen stört ja dann sozusagen die Ordnung von Marie. Und diese Begegnung ändert ja dann auch ihr Verhältnis zur Welt und zu Tieren. Also sie hinterfragt es und stellt sozusagen auch einen Bruch dar, also so einen Widerspruch. Auf der einen Seite die Erfahrungen, auf der anderen Seite halt das, was sie eigentlich kennt und sieht. Und deswegen nutzt sie auch so, ja, sprachliche Mittel, wie hier die Metapher mit dem Massaker oder auch mit dem Vergleich, dass sie eine Größe von einem Fußball haben, um diese beiden Gegensätze sozusagen in eine neue Deutung zu bringen und ja, auf das Fremde sozusagen antworten zu können, also reagieren zu können.
Genau, also das ist jetzt ganz viel irgendwie. Ich habe es versucht, ne, alles mitzuschreiben. Also was ich erstmal sozusagen würde sagen, ne, dass das eine Fremdheitserfahrung ist, ist relativ offensichtlich. Da bricht etwas ein in ihr, was auch in der Beschreibung sozusagen dabei ist. Man merkt ja auch, dass sie so ein bisschen damit kämpft, wie erzähle ich denn das und so weiter. Da ist dieses Fremde sozusagen dabei. Wobei das Spannende ist, dass hier die Fremdheit sich vor allen Dingen, würde ich sagen, über den Körper sozusagen herstellt, ne, was sie da sozusagen erlebt. Und dann ist sozusagen die spannende Frage, ist das auch eine Anrufung? Also ich mache mal jetzt noch, damit wir es noch ein bisschen komplexer haben, noch einen dritten theoretischen Bereich. Es gibt von Lacan diese Idee des Blickes. Und also Blick ist sowas wie, ich gucke mir etwas an und so weiter. Aber ich werde auch in dem Fall jetzt von euch beiden sozusagen erblickt. Das wäre sozusagen ganz konkret. Und die These ist jetzt, das ist schon bei Sartre irgendwie in das Sein und das Nichts, dass es auch so Szenen gibt, in denen man erblickt wird. Und ich finde, dass hier, dass sie quasi auch diese ganze Szene erblickt sie quasi in dem, wer bin ich denn? Also vielleicht gucken die Hühner sie ja auch direkt sozusagen an und sie wird sozusagen erblickt. Aber selbst wenn das eher auf so einer abstrakten Ebene ist, wird man plötzlich selber in seinem Sein sozusagen in den Blick genommen. Und wenn man das so liest, dann finde ich, wäre die Verknüpfung zu Butler in gewisser Weise da auch deutlich zu sagen, das ist jetzt nicht dass die Hühner jetzt irgendwas sagen oder sowas in die Richtung. Ne? Bei Schreien wäre das, ne, das wäre dann vielleicht schon sowas, wo man sagen könnte, da ist sowas wie eine Anrufung. Aber diese ganze Situation ruft sie ja an. Du bist ein verantwortlicher Mensch oder siehst dich als solche. Was machst du denn mit dieser Situation? Damit wird sie sozusagen in den Blick vom anderen gestellt oder vom anderen angerufen. Oder mit Waldenfels gesprochen, in eine Position der Antwortlichkeit sozusagen da entsprechend gemacht, was sozusagen dabei ist. Genau, und das wäre jetzt die Sachen, die da sind. Von den Kategorien haben mit dem Raum angefangen. Das ist ja auch ganz häufig sowas, zu Anfang wird das Soziale erzählt, kannst du mithelfen, dann wird der Raum erzählt und dann wird der Körper erzählt. Und dann geht es wieder sozusagen andersrum, was hier da entsprechend dabei ist. Wo würdet ihr dieses Mimetische da verorten?
Also ich würde das Mimetische darin sehen, dass sie ja mitfühlt. Also sie ahmt die Hühner ja nicht nach, aber sie versetzt sich in die Lage der Hühner. Also wie könnten sich gerade diese Tiere fühlen, oder sie sieht ja auch, wie sie sich fühlen. Sie sieht ja, da ist ein Zustand, der eine Katastrophe ist, und stellt sich ja auf Augenhöhe mit den Hühnern und versteht oder fühlt ja irgendwie diesen Schmerz mit. Und da könnte ich halt die Mimesis drin sehen, dass sie das, ja, die gleichen Gefühle irgendwie in sich bekommt, auch plötzlich irgendwie sich schlecht fühlt und ja, durch diese Fremdheitserfahrung negative Emotionen hat.
Ja, genau. Also sie lässt sich auf diese Erfahrung ein. Sie sagt jetzt nicht, nee, das will ich mir nicht anschauen, davon distanziere ich mich, sondern sie beobachtet es genau. Sie lässt sich drauf ein und ist im Kontakt, also so im körperlichen Kontakt mit den Hühnern. Und sie beschreibt diese Szene also so genau, dass man wirklich denken könnte, dass sie diejenige ist, die leidet und nicht die Hühner. Also ob sie ganz genau wüsste, wie die Hühner sich in dem Moment fühlen, obwohl die es ja gar nicht sagen können. Also man sieht es denen ja nur an, und das spiegelt sie so wider, dass man wirklich denkt, sie ist diejenige, die da leidet und in so einem Zustand ist.
Genau, und also bis zum gewissen Grade leidet sie ja auch. Ja. Na, also das ist natürlich ganz klar. Erstmal sind die Hühner, die dabei sind, die leiden. Und natürlich leidet sie mit. Und das wäre ja dieses Mitleiden, dieses sich anähnlichen, dieses sich mit dem Ähnlichen machen, mit dem anderen Tier. Wo dann auch die Artgrenze oder sowas erstmal gar keine Rolle spielt, sondern man sieht da ein Wesen, das fundamental leidet, weil Hunger, Kälte, also ganz diese ganz basalen Geschichten, die sozusagen dabei sind. Und dann sind ja auch viele Sachen, die so ganz, ganz körperlich sind. Also was machen die zum Beispiel? Die nehmen Socken, schneiden da Löcher rein, und dann werden die sozusagen, dann kriegen die ja plötzlich sozusagen Kleidung oder sowas in die Richtung. Da hat man das sozusagen entsprechend aus. Du hast eben gesagt, es gibt diesen Vergleich. Also diesen Vergleich zu sagen, Hühner, normalerweise kann ich in zwei Händen halten. Hier sind Hühner, die sind anders, weil man die sozusagen so groß wie eine Hand oder sowas ist. Hast du noch Ideen zu dem Vergleich? Oder du?
Fällt gerade nichts ein.
Also das wäre für mich, also da würde ich auch dieses Mimetische nochmal sozusagen machen. Also das stellt sich sozusagen dieses Mimetische ein, ich muss das jetzt irgendwie begreiflich machen, mir begreiflich machen. Wie mache ich das? Ich nehme einen Vergleich, ich weiß, wie groß ist ein Fußball, wie fühlt sich an, Fußball in den Händen zu tragen, ne? Kann sich so mit zwei Händen, muss ich den irgendwie halten. Ich mache das jetzt irgendwie beim Erzählen hier jetzt auch die ganze Zeit sozusagen noch, und das wäre sozusagen, und dann die Hühner, die sie da sieht, die abgemagert sind und so weiter, und die man sozusagen, wo man die sozusagen in einer Hand machen kann. Und das wäre natürlich irgendwie so der Versuch, über einen körperlichen Bezug das sozusagen herzustellen oder sowas in die Richtung. Kann man ja irgendwie, wir sprechen nochmal die ZuhörerInnen jetzt an, haben sie das mental mitgemacht? Also das wäre ja zum Beispiel auch so eine Frage des Mimetischen. Also wenn man das so hört, ne, und dann hört man diese, und dann sagt man ja, ne, die zwei Hände und so weiter. Wahrscheinlich macht man das quasi, wenn auch jetzt nur vorgestellt, mit seinem eigenen Körper irgendwie mit, wie das sozusagen dabei ist. Vielleicht noch ein paar von den Ausdrücken. Welche sprachlichen Figuren sind da relevant? Wie beschreibt sie das?
Also sie nutzt auf jeden Fall ja den Vergleich mit dem Fußball und dem Huhn. Sie hat viele Aufzählungen auch drin, also wo sie wirklich aufreiht, wie die Hühner aussahen, dass sie keine Krallen hatten.
Genau, ja, bitte.
Dass sie keine Schnäbel hatten, total abgemagert waren. Das wurde auch, glaube ich, mehrmals erwähnt. Dieses Wort abgemagert hat sie, ich glaube, 5, 6 Mal in diesem Teil, Sprechakt, genutzt. Und das ist mir da auf jeden Fall aufgefallen,
also
diese Wiederholungen des Wortes.
Genau, sie nutzt eine, ich finde, sehr bildhafte Sprache. Also als ich mir das durchgelesen habe, hatte ich direkt ein Bild vor Augen. Also ich konnte es mir sehr gut vorstellen und auch die Metapher, die Hühner sahen aus, als kämen sie aus einem Massaker. Also das schreibt man ja eigentlich nicht Tieren zu, sondern so Menschen und Blut und Sterben und sowas. Und das hat sie dann sozusagen auf die Hühner übertragen, weil sie sozusagen damit das Aussehen und das Leiden der Hühner so darstellen und verdeutlichen wollte.
Genau, ne? Und dann auch ganz viele Sachen, die auch wieder auf dem Körper sind. Die waren winzig, die waren total dünn, die waren abgemagert. Und dann dieses keine Schnäbel, keine Krallen. Dann diese Frage, sind die abgeschnitten worden? Ne? Das ist ja auch mit diesem Wort abgeschnitten sowas ganz. Ne? Haben die sich gegenseitig vielleicht verletzt oder sowas in die Richtung? Auch nochmal den Tod, tote Hühner dazwischen. Man konnte sie fast gar nicht mehr als Hühner identifizieren. Das ist sozusagen dabei. Und dann noch diese Sache, dann diese Zahlen. Ne, sagt, okay, wir haben 15 Hühner irgendwie da abgeholt und nachher sind 8 übrig geblieben. Also nicht mal die Hälfte haben es sozusagen geschafft sozusagen. Und da wird natürlich ein ganz, ganz starker körperlich-mimetischer Bezug sozusagen zu diesen Tieren sozusagen hergestellt. Jetzt haben wir noch das letzte, Emotion, Praxis und Theorie. Hast du da eine Idee zu?
Ja, also die Emotionen sind für mich deutlich zu erkennen in diesem Bericht von dem von der Massentierhaltung, dass sie da auf diese Hühner trifft, das sieht und das negative Emotionen in ihr auslöst. Also das war ja so, wie sie es auch selbst gesagt hat, der Umschwung zu dem Ganzen, dass sie dann vegetarisch wurde.
Ja, also am Anfang hatte sie auch berichtet, dass sie Tiere schon immer mochte. Ich denke, das ist auch sehr wichtig. Und deswegen fühlt sie auch in dieser Situation so mit. Und es bewegte sie halt sehr emotional, was mit den Hühnern da passiert ist. Und aus diesen Emotionen heraus folgt ja dann sozusagen die Praxis. Also, dass sie sich informiert hat und Dokus und Videos geschaut hat, sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und auch, dass sie sich die Challenge gesetzt hat, ist ja auch etwas Praktisches.
Genau. Ja. Und ich würde nochmal sagen, man kann das so ein bisschen größer nehmen, ne? Emotional Bezug auf die Natur, Praxis, ne? Vegetarische Ernährung, Theorie, wie mache ich das? Ich finde, das kann man hier auch so ganz in der Mikrostruktur sehen. Ne? Man kann sagen, dass sozusagen hier diese Erfahrung, das war ja sozusagen wie so ein Schock. Moment, ne, irgendwie so ein ganz starkes widerfahrenes Schock, Verunsicherung, vielleicht bis hin zu körperlichen Reaktionen. Dann gibt's eine Praxis, ne, man muss das machen, was macht man unter einer Wärmelampe, die Tiere machen, die Socken aufschneiden, logischerweise die füttern, die pflegen und so weiter und so fort. Und dann die Figur finde ich interessant, in der sozusagen die Theorie bezeichnet wird, das ist 188, mein System so ein bisschen verändert. Und ich finde System, das ist so Herz, Hand und Kopf, System wäre ja sozusagen für Kopf, Gehirn, meine Reflexionsfähigkeit und das verändert sich. Also ich finde, man hat sozusagen auch in diesem kleinen, 40 Zeilen Abschnitt oder nicht mal, in sich quasi nochmal so eine Mini-Struktur dieser Trias sozusagen da drin. Gut, wie geht's jetzt weiter? Du hast schon gesagt, Doku und Challenge kommen jetzt.
Genau. Ja, sie hat sich, wie gesagt, tut mir leid, informiert und hat angefangen, Dokus zu schauen. Hat auch dann mit ihren Eltern geredet, was ja auch zur Praxis gehört. Und sich dann ja die Challenge gesetzt, ab Neujahr vegetarisch zu leben, was sie dann auch gemacht hat. Und hat sozusagen ihren Fleischkonsum reduziert und wurde halt vegetarisch. Und danach folgt halt dann die Theorie.
Genau, und also vielleicht, was ich noch da ganz interessant finde, ist, dass sie dann sagt, okay, ich fange jetzt an, mich mit Tierleid zu beschäftigen, schaut diese Dokus und dann 196, okay, das muss ich nicht, das brauche ich nicht. Also sie sagt, okay, wenn ich jetzt aufhöre, sozusagen Fleisch zu essen, dann muss ich mir auch zum Beispiel diese dramatischen Sachen sozusagen nicht mehr anschauen. Und das ist sozusagen dieser Punkt, der sozusagen dabei ist. Da ist jetzt die Frage, welche Bedeutung hat diese Dokus? Ich würde sagen, in dem Fall ist das nicht sowas wie eine Auslöser, sondern eher sowas, was sozusagen die Kontinuität herstellt. Mhm. Na? Also sie hat dieses Dramatische wirklich am eigenen Körper erfahren. Und jetzt ist bei vielen Sachen, also Transformationstheorie versucht ja immer sozusagen diesen Umschlagspunkt irgendwie zu beschreiben. Was ich aber genauso wichtig finde, ist eigentlich, wie man eigentlich sowas wie Kontinuität herstellt. Jetzt hat man das, hat das einmal erkannt, aber das sagt ja nicht, dass man nicht irgendwie einen Monat später wieder anfangen kann oder sowas in die Richtung. Und da könnte man als These aufstellen, das wäre wieder dieses anthropologische Logik bis zum gewissen Grade, wenn Emotionen, ich möchte das nicht mehr, mit einer bestimmten Praxis, ich weiß jetzt, wie ich mich ernähre, mit einer bestimmten Theorie, ich habe verstanden, dass das Tierwohl sozusagen wichtig ist, wenn das sozusagen ineinander greift, dann hat das eine sehr starke Wahrscheinlichkeit, dass das entsprechend dabei ist. So, vielleicht das ist ja so ein bisschen wir können das jetzt sozusagen noch lange weitermachen. Ich würde jetzt noch vielleicht so ein bisschen darauf eingehen, was ist eigentlich Ihre Theorie? Also es ist ja häufig auch so, dass und auch in dem Interview so, dass das Fazit, die Theorie quasi sozusagen zum Schluss ist. Habt ihr da Ideen zu? Worin zeigt sich das sozusagen?
Ja, also ich erinnere mich daran, dass sie am Ende noch angesprochen hat, dass sie sich Social-Media-Kanäle zugunsten macht. Also sie schaut nach Kochvideos und bekommt halt in Social-Media-Kanälen viel mit über das vegetarische und vegane Leben, sei es Kochen, sei es Demonstrationen oder anderes, wo Leute darüber berichten. Und das sehe ich schon als eine Theorie an, weil sie auch gleichzeitig irgendwie Praxis macht, indem sie Kochvideos nutzt zum Nachkochen. Aber es ist ja auch irgendwie so eine Art Reflexion von dem Ganzen. Also vielleicht, dass sie sich auch wirklich bestätigt darin fühlt, ey, das war eine richtige Entscheidung oder ich bin froh, dass ich jetzt vegetarisch lebe, dass das halt nochmal so das Ganze, die ganzen letzten Jahre zusammenpackt und sie sich denkt, ich fühle mich bestätigt darin, was ich mache und finde das gut, will das weitermachen. Gerade weil sie halt, den ganzen Prozess durch solche Videos und was auch immer man sieht, reflektieren kann und dann weiß, so will ich weitermachen. Das hat sie am Ende, glaube ich, ganz, ganz gut herausgestellt. Und da war ja auch, was ich auch ganz lustig finde, auch ein Moment, wo sie aus Versehen Fleisch gegessen hat, ähnlich wie bei ihrer Mutter. Und dann hat sie ja mit ihrem Freund die Pizza getauscht. Was ja eigentlich die gleiche Situation ist wie mit der Mutter, nur mit einem anderen Essen und andere Personen, dass ja das gleiche Widerfahren ist, was auch, wo sie dann halt gemerkt hat, irgendwie schmeckt mir das gar nicht, also sie will das gar nicht mehr.
Ja, genau, also sie reflektiert ihre frühere Ernährungsweise und sagt ganz deutlich, nee, ich will gar kein Fleisch mehr essen, es schmeckt mir gar nicht mehr, es ist unappetitlich für mich und ja, sie begründet sozusagen ihre Entscheidung mit diesem praktischen Wissen davor und reflektiert und sagt sogar, ja, ich könnte sogar vegan leben.
Genau, ne, das finde ich auch interessant. Also Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und diese Trias und die Kategorien miteinander verknüpfen. Also so, dann schreibt man sozusagen die Emotion, Praxis auf Theorie auf der einen Ebene und darunter die Kategorien. Und wenn man dann sagt, dann gibt es sozusagen immer diese Schnittpunkte. Also der erste Schnittpunkt zum Beispiel Körper, Emotion, das wäre sowas wie Ekel, was sie sozusagen da hat. Und dann hätte man sowas wie die Praxis. Praxis wäre sowas wie Essen und Kochen. Und die Theorie wäre dann, wieso es gut ist, sich sozusagen vegetarisch zu ernähren. Das kann man jetzt für alle Raumzeit oder sowas sozusagen nochmal durchspielen. Was ich noch spannend finde, ist noch zwei Unterscheidungen. Und dann sind wir auch wirklich mit den theoretischen Sachen durch. Also man kann das auch nochmal im Hinblick auf den Sorgebegriff da machen. Also die Frage ist, für wen, um wen sorgt sie sich? Sorgt sie sich um sich selber? Sorgt sie sich im Sinne der Fürsorge um andere? Also, oder sorgt sie sich sozusagen um die Welt? Was würdet ihr sagen?
Also ich finde alles. Also sie sorgt sich einerseits um sich selbst. Guckt, dass sie, sie beschreibt ja auch, dass sie sehr regelmäßig zum Arzt geht und das Ganze abchecken lässt und so weiter. Sie sorgt sich aber auch um die Tiere in gewissem Sinne, weil sie versucht, somit das Leid der Tiere zu vermindern. Also ich finde, alles spielt da irgendwie eine Rolle. Es ist nicht nur so, dass sie sich nur um sich sorgt oder nur um andere sorgt, sondern irgendwie so ein Gesamtpaket von allem so ein bisschen was.
Genau, also ne, das ist auch so, dass man diese Verknüpfung hat. Also einerseits diese Selbstsorge, das wird ja auch im Hinblick auf die Eltern angesprochen, die sagen, wenn du dich jetzt vegan ernährst, bitte achte darauf, dass du keine Mangelerscheinungen hast und so weiter und so fort. Dann ist immer die Fürsorge, also diese oder selbst Weltsorge, wenn man jetzt die Tiere eher als Für oder als Welt sehen, das wäre sozusagen die Sache. Und natürlich hat das auch so einen Aspekt, der sozusagen so in Richtung Klimaschutz, ich tue auch sozusagen was Gutes für die Gesellschaft und so weiter, was dabei ist. Und dann wäre jetzt das Letzte noch, ästhetisch, ethisch oder moralisch. Also man, es gibt sozusagen Interviews, die eher so einen ästhetischen Charakter haben. Ich möchte mich sozusagen, mein Essen zum Beispiel ästhetisch gestalten und so weiter. Man hat so diesen ethischen Aspekt, ästhetisch, ethisch und politisch. So rum das Letzte. Oder ich will was Politisches machen. Wo würdet ihr hier das Interview vor allen Dingen ansiedeln?
Ich würde sagen eher im ethischen Bereich, weil um Ästhetik geht es da nicht wirklich. Politisch wird da auch wenig angesprochen. Und ethisch, finde ich, ist schon so im Mittelpunkt da.
Genau, also ich würde auch sagen, ganz klarer Schwerpunkt auf dem Ethischen. Das ist beim Ästhetischen, muss man immer so ein bisschen gucken, weil das ist ein bisschen komplexer. Man kann ästhetisch im Sinne von irgendwie Kunst oder sowas verstehen. Wenn man aber sowas wie Aesthesis, das wäre so eine Form irgendwie einer bestimmten Wahrnehmungsform sozusagen hat. Und da finde ich, ist zum Beispiel die Wahrnehmung dieser Tiere hat ja ganz, was ganz stark so, man wird sich von diesem, das ist ja eine ästhetische Erfahrung. Ich möchte dieses Elend sozusagen nicht mehr sehen oder sowas. Ich möchte daran nicht teilnehmen. Ne? Das war auch dieser Satz, den ich eben vorgelesen habe. Ne? Wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, dann muss ich mir es sozusagen nicht mehr machen. Deswegen hat das auch einen ästhetischen Charakter, aber allerdings im Sinne einer Lebenskunst. Jetzt haben wir alles gemacht. Jetzt müssen wir noch gucken, wenn ihr jetzt die Marie, Name ist verändert, wenn ihr jetzt einen Film drehen würdet, wie würdet ihr den inszenieren? Was für ein Typ wäre das? Habt ihr schon eure Lieblingshauptdarstellerin, die da spielen müsste? Was wäre sowas wie die Sachen, die sozusagen da entsprechend dabei sind?
Also, ich habe mir darüber jetzt noch nie Gedanken gemacht beim Interview, wie ich das in einem Film darstellen würde. Aber das Erste, was mir jetzt einfällt, ist die Massentierhaltungsszene.
Ja.
Und wenn ich daran denke und auch als sie das erzählt hat beim Interview, hatte ich direkt ein Bild vor Augen, wie das Ganze abgelaufen sein könnte. Und ich wüsste jetzt spontan auf jeden Fall, wie ich das darstellen würde in einem Bauernhof, wo vielleicht alles etwas herabgekommen ist und dann ja die Hühner, wie die aussehen und alles irgendwie so dunkel, auf jeden Fall kein Sonnenschein, Wetter mit Regenbogen und keine Ahnung was, sondern eher irgendwie so ein regnerischer, trauriger Tag, der schon irgendwie ja einen Ausblick darauf gibt, was gleich kommt in diesem Bauernhof.
Ja, also ich würde es auch auf jeden Fall auch so dramatischer gestalten, vielleicht so als Thriller oder sowas.
Genau, also was auf jeden Fall, es muss diese Schockszene da rein. Ne? Habt ihr mal, also ich glücklicherweise nicht, so diese klassischen Tierdokus, also es gibt, wie heißt der, Dominion oder so, Dominieren oder so. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von so Geschichten, wo Tiere in Massentierhaltung, wo dann irgendwie denen bei lebendigem Leib den Schweinen die Schwänze abgeschnitten werden. Habt ihr sowas mal gesehen?
Also ich weiß, dass wir in der 5. oder 6. Klasse damals mal in Erdkunde das Thema hatten. Und ich weiß gar nicht mehr, ob wir uns einen Film angeschaut haben, aber wir haben auf jeden Fall dazu was im Erdkundebuch gelesen, was dann auch irgendwie für manche voll schlimm war. Und ich weiß auch, dass eine Mitschülerin damals auch angefangen hat zu weinen im Unterricht, als wir das gelesen haben. Aber sonst erinnere ich mich nicht daran, mal wirklich bewusst irgendwie so ein Video geschaut zu haben.
Ja, also ich hatte an der Schule so einen Thementag dazu. Da drehte sich der ganze Tag dann um ein Thema und ich kann mich dran erinnern, dass wir ein Video geschaut haben. Aber ich glaube, ich habe es so verdrängt. Also ich habe gar keine Erinnerung mehr dazu. Vielleicht war es auch so schlimm, das Video, dass ich es einfach ja versucht habe, überhaupt also zu verdrängen. Aber es wurde auf jeden Fall in der Schule auch angesprochen.
Genau, also ich finde, das bietet so ein ästhetisches Modell, wie man das sozusagen macht. Und in dem Fall natürlich jetzt in echt. Ich meine, das andere ist auch echt in gewisser Weise, aber es ist halt ein Dokumentarfilm und so weiter. Das müsste man dabei machen. Das Ende ist ja eher so positiv, oder? Wie würdet ihr das irgendwie inszenieren?
Ja, ich würde sagen, das Ende ist schon positiv, weil sie ist ja glücklich mit der Entscheidung, sie kann gut damit leben und ihre Mitmenschen sind damit einverstanden, sage ich jetzt mal, also nehmen das auch so hin. Also ich würde sagen, es hat auf jeden Fall ein Happy End.
Ja, viele Filme haben ja ein Happy End und unser dann auch.
Ja.
Genau, da müssen wir auch, wie gesagt, es ist nicht immer so, gerade bei transformatorischer Bildung, aber in diesem Fall haben wir ein Happy End. Ich versuche das immer so auf so ein auf einen Begriff sozusagen zu bringen. Also wir haben in unserem Buch Katastrophenbildung haben wir so 6 Begriffe. Müssen wir jetzt 9 machen. Also haben wir gesagt zum Beispiel, dass in dem ersten Interview, da wird das Ahrtal, ne, Flutkatastrophe, da haben wir gesagt, das ist sowas wie eine nostalgische Bildung. Möchte eigentlich so, dass es so wie vor der Flut war. In dem zweiten Interview mit Patti, da haben wir gesagt, das ist sowas wie solidarische Bildung. Ich möchte es gemeinschaftlich, möchte ich mich gegen RWE auflehnen. Dann haben wir mit Malik, der aus Syrien geflüchtet ist, da würde sagen, das ist so pragmatische, ich muss da irgendwie durchkommen. Bei Sadio, der hat sowas wie ein Ziel, ich möchte Wasserbauingenieur werden, also sowas wie eine teleologische Bildung oder so. Und so weiter, humanistisch. Hättet ihr eine Idee, wenn ihr das sozusagen so auf einen Begriff verdichten würdet? Was wäre da sozusagen was denn?
Puh.
Also eine vielleicht könnte man das ja tatsächlich über diese eine Szene machen.
Mhm. Also mir fällt jetzt nicht der eine Begriff ein, der irgendwie perfekt dafür wäre. Also irgendwie würde vieles passen, also es kommt auf die Szene an irgendwie. Also wenn man es im Ganzen sieht, würde ich irgendwie einen positiven Begriff eher
nennen. Mal einen positiven, was wäre das vielleicht so?
Vielleicht Lehre, weil das alles ja irgendwie so eine Lehre für sie war, diese Erfahrungen und wozu das geführt hat. Und wenn man jetzt auf die negativen Szenen schaut, vielleicht sowas wie Schock, Katastrophe so.
Mhm. Hätte ich jetzt auch gesagt.
Was haltet ihr von schockierender Bildung?
Das klingt gut.
Ja.
Genau, das wäre der eine Aspekt, der sozusagen, und ich finde, das ist ja eine Fremdheit, dieses Schockhafte, dieses Einbrechende und so weiter, was sozusagen da drin ist, worauf man sozusagen reagieren muss. Und das andere, das ist ja sozusagen so diese Challenge und so weiter. Da könnte man sich überlegen, vielleicht sowas wie, dass es was Ausprobierendes hat, was Exploratives oder so. Ich probiere das mal aus, ne? Vielleicht auch eine kleine Herausforderung, die sozusagen dabei ist. Aber ich würde auch sagen, diese schockierende Bildung wäre ganz gut. Katastrophale Bildung wäre natürlich auch, ne? Mhm, Katastrophenbildung ist ja das Buch, was alle jetzt über Weihnachten sozusagen auch in- und auswendig lernen. Gut, dann würde ich nochmal, machen wir jetzt sozusagen euren Bildungsprozess, wenn denn einer stattgefunden hat. Wenn ihr jetzt sozusagen Seminar plus Hausarbeit schreiben plus jetzt Podcast aufnehmen, was hat es euch gebracht?
Also ich hatte ja schon der Besprechung der Hausarbeit gesagt, dass ich am Anfang des Seminars nicht so genau wusste, was das Ganze so, also wozu das Ganze führen wird, weil ich sowas halt weder von der Schule noch jetzt von den ersten beiden Semestern kannte. Also ich war auch irgendwie ein bisschen baff so, okay, was passiert jetzt noch im Laufe des Semesters? Habe dann aber spätestens beim Interview gemerkt, wie interessant das Ganze sein kann. Auch als wir die anderen Interviews gelesen haben, waren da ja teilweise schon wirklich interessante Sachen bei. Beim Schreiben der Hausarbeit ist man ja so ganz, also viel tiefer in das Ganze rein. Und das zu analysieren, also die Theorie, also das mal weggedacht, allein die Analyse fand ich wirklich sehr, sehr interessant, das alles mal wirklich genau unter die Lupe zu nehmen, statt einfach nur, ja, ich sag mal, das zu hören und aufzunehmen. Und jetzt durch den Podcast haben wir, also habe ich zumindest nochmal irgendwie so einen anderen Blick drauf bekommen, weil jetzt doch noch Aspekte aufkamen, die mir davor jetzt nicht so bewusst waren.
Was sind das? Beispiel Anthropologie-Gedöns zu Anfang, oder?
Nee, das war uns ja schon relativ bekannt, aber jetzt, dass wir die Szene mit dem Gnadenhof und der Massentierhaltung so genau ja nochmal besprochen haben, dass mit dem Körper, welche Rolle der da spielt und die Anrufung der Hühner und das Ganze, ja.
Ja, also ich konnte das Thema vegetarische Ernährung mit meinem Fach oder beziehungsweise unserem Fach Pädagogik jetzt nicht zusammenbringen. Ich dachte mir so, okay, was hat das jetzt damit zu tun? Aber es geht ja, wie gesagt, um so viel mehr und dass da eine Transformation hintersteckt, hätte ich mir auch nie denken können. Also wenn ich kenne ein paar aus meinem Leben, die vegetarisch leben und dass sie dann ja auch so eine Transformation erlebt haben und sowas, konnte ich mir davor halt nicht vorstellen und dass es so zusammenhängt damit, aber also die transformatorische Bildung oder eine Transformation hängt ja nicht nur mit der vegetarischen Ernährungsweise zusammen, sondern auch mit anderen Themen und dass der Mensch halt eine Transformation mit dem Zusammenhang vegetarische Ernährung durchläuft, ist mir neu gewesen und jetzt weiß ich es.
Genau, sehr schön, ja. Gut, ne, und dann ist ja so ein bisschen auch immer überhaupt nur diese Vorstellung, was das Bildung, Transformation, was das alles eben sein kann. Das ist eben nicht Goethe gelesen, zu lesen oder was weiß ich, Grundrechenarten gelernt zu haben ist, sondern dass Bildung hier in einem sehr viel weiteren Aspekt dabei sind. Ja, sehr schön. Ich hoffe, ich habe auch was gelernt und werde ja auch dazu ein bisschen weiter schreiben. Insofern geht das auch weiter und wir hören uns dann bei der nächsten Podcast-Folge, die wird relativ bald sozusagen sein. Muss mal gucken, werde ich vielleicht ein bisschen zeitversetzt irgendwie veröffentlichen. Alles klar, tschüss.
Ciao. Ciao.